Puls.
Es scheint wohl so, dass viele Fans dann Flair vorgeworfen haben. Wie, also wieso machst du so einen brachial brutalen Track wegen zwei Lines, die harmlos sind?
Schacht und Wasabi. Der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Falk, wie war deine Woche?
Oh, die war super. Ich habe gestern Trettmann getroffen.
Wo denn?
Der war bei mir im Radiostudio bei Enjoy. Mit DJ Matt mache ich da ja zusammen eine Radiosendung. Mhm. Und dann haben wir uns natürlich auch ein bisschen unterhalten über den Podcast. Mhm. Und dann hat er mir erzählt, dass ihr euch ja auch schon getroffen habt, als er bei Böhmermann zu Gast war.
Ja.
Das war auf jeden Fall sehr nice. Sendung ist auch jetzt noch, ich glaube, 2 Tage online. Ich überlege gerade, Soundfiles Enjoy, googelt das einfach. Es ist noch 2 Tage online. Es ist nur die Frage, wann ihr das hier hört. Hm. Aber ansonsten, naja, dann könnt ihr euch das anhören, was ich mit ihm besprochen habe. Es war auf jeden Fall sehr amüsant und er hat auch viel über Kicke und Ali Neumann gesprochen. Das war auch nice. Also, da ging auf jeden Fall was.
Ich fand es voll süß, als ich habe den ja zum ersten Mal, ich glaube zum ersten Mal persönlich gesehen, also zumindest so, dass wir irgendwie Zeit hatten, richtig zu quatschen, jetzt nicht nur so auf Festivals gesehen. Und er hat dann so ein Video aufgenommen und meinte halt so für den Neo-Magazin-Account, aber er meinte so, ja, guck mal, wie ich getroffen habe, Hip-Hop ist eine große Familie. Und ich fand das irgendwie so schön, weil Rapper sonst oft, wenn man die zum ersten Mal trifft, halt so cool sind und so ice cold, dass man irgendwie so gar nicht Emotionen zulässt. Und ich fand das so schön, dass er das so sieht, dass es so eine große Familie ist und dass wir überall infiltriert sind, auch im Fernsehen.
Ja, das wird alles nur noch schlimmer. Das ist ja zu befürchten in Zukunft. Naja, wo sollen, also wenn jetzt einfach jeder Rap hört, ist klar, dass jeder, der in Zukunft arbeiten gehen wird.
Ja.
Ne? Genau.
Ja, ja ist kann so. Nur noch schöner werden, wolltest du sagen.
Schlimmer werden. Ja. Kommen wir mal zu den Updates. Da ist mir ein Artikel in die Hand gefallen. Ich konnte ihn leider nicht ganz lesen, weil es hinter einer Bezahlschranke war. Nichtsdestotrotz konnte man anhand der Schlagzeile und den ersten paar Textzeilen entnehmen, dass Materia sich ein Sabbatical gönnt. Das heißt, er wird jetzt ein Jahr lang, also während ich ihn eine Stunde später dann im Fernsehen gesehen habe, weil er bei Joko und Klaas irgendwie um die Welt was macht, wird er aber ab 2020 ein Jahr Ruhe sich gönnen und ausspannen. Und
wird der vielleicht ja, Papi oder sowas nochmal?
Keine Ahnung, es sei ihm auf jeden Fall ein angenehmes, ruhiges Jahr gegönnt.
Ja.
Wobei, das würde ja bedeuten, dass er erst ab 2021 anfangen könnte, an einem neuen Album zu arbeiten.
Hm.
Weil er darf ja in dem Jahr nicht. Also so habe ich doch richtig verstanden, oder nicht? Ist spekulativ. Ich habe nur gerade überlegt, was macht er in dem Jahr, wenn der dann 2021 mit dem Album kommt, dann hat er in dem Jahr ja ein Album gemacht. Das ist eigentlich nicht richtig Sabbatical. Wir werden es sehen.
Naja, vielleicht schüttelt er das aber auch so aus dem Ärmel und macht es dann wirklich nur so im Dezember, nee, im Dezember wäre wahrscheinlich zu spät, aber irgendwann so einen Monat und den Rest chillt er. Ich sehe auf jeden Fall gerade, dass seine Frau ab Februar auf Tour geht. Das heißt, er hat dann wirklich wahrscheinlich sturmfrei. Oder erstmal Tour-Support bei seiner Freundin und macht so, keine Ahnung, Häppchen oder sowas. Wäre süß. Eine andere Meldung, die diese Woche für einen Aufatmer gesorgt hat, ist Flair, der endlich wieder zurück auf Twitter ist. Also nach seiner kurzen, entweder zwangsverordneten oder selbst entschiedenen Pause ist Flair wieder back auf Twitter.
Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, weil das auch mit eine Rolle spielt in dem ganzen Bushido und Flair-Beef, denn der ist diese Woche auch wieder extrem hochgekocht. Aber kommen wir, wie gesagt, später zu. Eine Meldung, die Tour und alle Tour-Fans und natürlich auch Chimperator, das Label, mit dem er lange Zeit ja schon zusammenarbeitet, freuen dürfte, ist, dass sein Debütalbum Grau, das zwar ursprünglich auf Deluxe Records erschienen ist, aber jetzt im November auch nochmal auf Vinyl neu veröffentlicht wurde, das ist jetzt in die Charts erstmalig eingestiegen, Platz 64. Herzlichen Glückwunsch, Tour, hier von unserer Seite, kann man sich nur freuen.
Und worüber man sich auch freuen kann, ist MC Smokes Erotikkalender, der diese Woche rauskam. Es ist ein QR-Code auf diesem Erotikkalender, das euch zum Tiertape 2, die Leiden des jungen Löwen, führt. Und ich habe mir gestern Abend schon in MC Smokes Insta-Stories von einem Kumpel von ihm so ein kleines Reaction-Video auf den Kalender angesehen. Also man hat die Bilder leider noch nicht gesehen. Hast du den von letztem Jahr bekommen, Falk?
Nein, aber ich habe schon Bilder gesehen. Es gibt so eine Art Werbevideo für diesen Erotikkalender, den mit so blauen Unterhosen. Nicht gesehen?
Ja doch, das habe ich gesehen mit so einer Elefantenunterhose. Ja. Aber,
aber das sind die Bilder aus dem Kalender.
Nee, ich meinte, ja, aber da sind noch nicht alle dabei. Also du siehst
zum Glück.
Du siehst leider noch nicht alle Bilder von dem Jahr. Ich kann euch nur sagen, ich habe den von letztem Jahr bei mir zu Hause hängen. Es hat schon zu sehr peinlichen Momenten bei meinen Gästen und mir geführt, als sie das so angesehen haben und dachten, ich habe das einfach, ja. Also ich weiß nicht, ich habe auch von Craftfizzle No Vizzle eine Zeichnung mal gekauft von Gauland, halt eine Karikatur. Ich muss vielleicht nochmal ein bisschen meine Kunst an der Wand überdenken, vielleicht aber auch nicht, und ich kaufe mir den MC Smoke Kalender wieder und hänge den einfach neben den anderen, um doppelte Ladung MC Smoke zu haben. Also liebe Grüße auf jeden Fall, ich finde es mega, dass der das durchzieht, und ich mag auch so Traditionen im Deutschrap, ja, und dieser Erotikkalender ist auf jeden Fall jetzt schon eine Tradition.
Ja, ich bin mal gespannt, wie lange er sie durchzieht oder was es konzeptionell noch für Entwürfe geben könnte. Man könnte sich ja, wie zum Beispiel das bei Remixen durchaus mal üblich ist, Features einladen, Mammut-Remix davon machen. Also einfach mal so als Kreatividee, ja, okay, hier in die Runde geworfen.
Willst du ein Feature sein oder was?
Nein, ich bin... Ich bin bei sowas komplett raus.
So ein Elefantenrüssel-Tanga, Falk? Also ich kann es mir schon irgendwie vorstellen.
Nein. Ja, okay. Nein. Es ist wirklich besser für die Welt, wie es ist.
Okay. Speaking of Debütalben, muss man diese Woche auf jeden Fall über OG Kimo sprechen, der mit Geist sein Debütalbum hingelegt hat. Wobei man sagen muss, also mir ging es zumindest so, das wurde ja die letzten Wochen, Monate schon, als die ersten Tracks rauskamen, krass besprochen, auch krass gefeiert. Aber ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Also ich hatte es dann auf dem Schirm, als es rauskam. Liebe Grüße an Jan Kawelke, der mir, glaube ich, 216 den Track gezeigt hat. Und ich da gemerkt habe, hey krass, das ging irgendwie an mir vorbei. Mir kommt es so vor, als wäre es nicht das Debütalbum von OG Kimo. Es liegt natürlich daran, dass er Mixtapes schon vorher rausgebracht hat, aber eben keine Studioalben. Das ist sein erstes Studioalbum. Falk, was ist deine Meinung dazu?
Naja, also es ist natürlich auffällig gewesen, dass im Grunde von Anfang an OG Kimo sehr stark gelobt, gehypt wurde von, ich sag jetzt mal, so Szene-Kennern im Sinne von, es gab so eine kleine Truppe, die gesagt hat, boah, das ist voll Hammer. Mhm. Und dann ist das so langsam gewachsen. Und jetzt ist es so, dass einfach seitdem das Album draußen ist, meine komplette Timeline, egal auf welcher Social-Media-Plattform, ist voll mit Lobeshymnen. Und das ist natürlich die große Frage, wie kann das sein? Also was ist da los? Und warum können sich plötzlich diese Leute alle auf OG Kimo und Funkvater Frank, das muss man ja auch mit erwähnen, warum können die sich darauf einigen? Ich schiebe die Frage nochmal kurz zu dir zurück. Wie wirkt denn das Album auf dich? Und kannst du den Hype nachvollziehen? Da ist ja auch die Rede von Instant Classic und so. Also das sind sehr hohe Titel, die da angesetzt werden.
Also Friedel von Puls Musikanalyse, die sich letzte Woche schon so ein bisschen mit dem Phänomen OG Kimo beschäftigt haben, spricht irgendwie von so einem popkulturellen Großereignis. Ich muss sagen, ich finde, in dem Punkt trifft es das ganz gut, weil ich finde Instant Classic, ich weiß nicht, da müsste für mich noch ein bisschen mehr da sein, um das so sagen zu können. Vielleicht auch mehr Zeit einfach ins Land ziehen, dass ich sowas sage, aber es ist auf jeden Fall ein Großereignis. Ich finde das, Shoutout an Funkvater Frank, ich finde, das ist wirklich vom Sound her, boah, dieses Trappige, gemixt mit Boom Bap, gefällt mir total gut. Also ich finde, dass er immer wieder so auch Geräusche und Klänge schafft, die ich so nicht kenne und die so ein Klangteppich einfach sind für Texte, und darauf will ich eigentlich jetzt zu sprechen kommen, die krass sind. Ich finde, dass er es hinbekommt, sehr sehr unprätentiös über Alltagsrassismus zu sprechen und zwar einfach seine persönlichen Erfahrungen, ohne das jetzt groß politisch aufzublasen und dieses große Ganze hinzustellen, das aber natürlich passiert, wenn du über Alltagsrassismus rappst. Und ich finde es rundum echt ein gelungenes Album. Mein kleines Manko ist, dass es halt, ich verstehe nicht, warum er immer die ganze Zeit dieses Bitch- und Frauenfeindliche so einweben muss in seine Texte. Das, keine Ahnung, bräuchte es für mich nicht, aber ich finde trotzdem, dass es auf jeden Fall dieses popkulturelle Großereignis ist, von dem Friedel da spricht.
Also ich tue mich auch etwas schwer, wenn von einem Instant Classic die Rede ist. Und da gibt es auch viele Kritiker für, also die sagen, dafür braucht man Zeit, das kann man nicht einfach so sagen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage genau das, das ist ein Instant Classic. Und um die Frage zu beantworten, ja, warum sich so viele einig sind, dass das eben so ein großartiges Album ist und so ein Classic, muss man eigentlich die Frage beantworten, wer sind denn diese Leute, die sich da gerade so sehr drauf einigen können? Und das sind für mich Leute, das sind Hardcore-Rap-Liebhaber, bei denen ich das sehe. Und das sind Menschen, für die ist Rap nicht nur irgendein tanzbarer Beat, auf dem irgendwer irgendwas trullert oder so, sondern für diese Menschen hat Rap eine viel, viel größere und viel, viel intensivere lebensstilartige Form schon. Und wie OG Kimo von dem Struggle und dem Schmerz spricht, den er so sein ganzes Leben bisher erlebt hat, das kommt halt aus jeder Pore dieses Albums geflossen. Aber, und das ist eben der Grund, warum es für so großartig erachtet wird, das ist sehr kunstvoll, es ist sehr poetisch. Und es ist in eine Sprache gegossen, die so kein anderer hier in Deutschland benutzt. Plus, er ergänzt es immer noch durch so eine eigene Art, Dinge zu sagen. Also er hat so eigene Slangs, die mal mehr, mal weniger gut verständlich sind. Auch das, sprich dieses, habe ich ja schon mal erklärt hier, dieses Dekodieren, dieses wie ein Rätsel, dass man nicht genau weiß, was bedeutet das Wort jetzt eigentlich. Ich muss vielleicht mal nachgucken oder solche Sachen. Und diese lyrische Kraft, für die es eben aus dieser, ich nenne das jetzt mal realen Hip-Hop-Szene, da gibt es halt großartigen Respekt von Kennern und Experten und da bekommt er einfach nur Liebe. Und das ist so ein bisschen, man kann das auch so ein bisschen festmachen, es gibt ja die 10 Rap-Gesetze von Curse und die Nummer 6 besagt halt, find dein eigenes Repertoire, wenn du rappst, denn wo du die Worte setzt, ist die Formel für deinen Kontext und Gesamtkonzept. Das kann Curse viel besser rappen als ich, aber Fakt ist, dass es ihm darum geht, dass man auch eigene Sprache hat. Also Savage hatte zum Beispiel Steppans Mike, bei Curse waren es auch Cosengo und solche Worte. Also das bringt er alles mit. Und auf den Punkt gebracht ist es einfach so, der ist einfach ein vollständiger MC, well-rounded, und er kann einfach richtig spitten. Und was er erzählt, ist halt eben eindringlich, schmerzhaft und stellt harte Fragen an unsere Gesellschaft. Also er erfüllt damit alles, was man an einem tollen Rap-Album, an einem Classic abhaken könnte. So Punkte, okay, das hat er, das hat er, das hat er. Und dann kommt noch hinzu, dass er damit so ein bisschen, er rappt das auch mal, neue Ära, alte Schule. Er versöhnt sozusagen diese 90er East Coast sozialisierte Generation mit der jetzigen Trap-Schule und dazu gehört eben dann Funkvater Frank auch, ganz wichtig, weil der das mit einem ganz eigenen Soundentwurf, der auch eine genauso diese Mischung aus 90er und Trap ist, so perfekt unterstreicht diese Texte und im Grunde die Musik visualisiert nochmal die Texte. Also zum Beispiel bei dem Song Set ist mir es ganz extrem aufgefallen, bei, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, Dai Majin und Zinnmann, das sind so drei Tracks, wo das sehr extrem deutlich wird, was die Atmosphäre der Musik zum Text betrifft. Und es ist unglaublich auch noch schmutzig. Es ist halt kein sauberes Album, das soundtechnisch perfekt in einem High-End-Studio, also wahrscheinlich schon, aber man hat darauf geachtet, dass es dreckig und schmutzig ist, weil guter Rap gedeiht im Dreck. Das ist, und deswegen ist nicht von mir, das ist von Mach One, aber ich will nur darauf hinaus, das ist halt kein Ringelpiez mit Anfassen, das ist Kampfsport und deswegen können sich so viele aus diesen Hip-Hop-Zirkeln von diesen Experten und Eierköppen und so, weißt du, also die Leute, die anstrengend sind, wenn man mit denen über Afro-Trap sprechen möchte.
Ja.
Also wie mir. Ja, die können sich alle deshalb darauf einigen.
Was man vielleicht auch noch hervorheben muss, ist, dass OG Kimo auch einen unglaublich starken Twitter-Account hat. Ich glaube, er hat als einer der wenigen Rapper bei Diffus jetzt schon zwei Formate bekommen, sind auch gleichzeitig meine Internet-Schmankerl diese Woche, wo er einfach so seine Tweets vorliest und darüber spricht. Er hat sogar, das kam jetzt vor ein paar Tagen raus, einen Twitter-Troll-Account 2015 gehabt, wo er einfach Müll getweetet hat und es ist so lustig und ich finde immer, dass es Rapper, die starke Twitter-Accounts haben und gut mit Sprache und Worten umgehen können, haben meistens auch in ihren Texten, in Alben genau das, dass die halt so ein Gewicht in ihren Lyrics und das finde ich bei ihm auch krass, dass er halt sehr bedeutsam über beispielsweise Alltagsrassismus spricht, aber halt auch einen unfassbaren Humor hat, den er auch immer wieder in seine Texte bringt, wo ich mir denke, das ist halt genau dieser Twist aus ernst sein und das auch verkaufen können und aber halt auch den Humor nicht verlieren und nicht so ein super korrekter politischer Rapper zu werden, sondern zu sagen, hey, ich kann auch über Dinge lachen, schaut euch mal dieses oder jenes an. Deswegen Shoutout auf jeden Fall, das ist krass, was er da macht und ich freue mich total, was da noch kommt. Falk, jetzt müssen wir auf jeden Fall über das Thema diese Woche sprechen und zwar Flair und Bushido. Es geht weiter. Ich weiß nicht, ob es jemals wirklich aufgehört hat, aber diese Woche hat der Beef zwischen den beiden auf jeden Fall eine, ich würde sagen, komplett neue Qualität an Beef angenommen. Erzähl uns doch mal, was so alles passiert ist, dass alle Leute hier auf dem gleichen Stand sind.
Naja, also es gab tatsächlich eine Zeit lang so ein bisschen Ruhe. Es gab sogar diese Momente, wo Flair gesagt hat, ja, jetzt reicht's irgendwie. Also es wirkte so, als hätte er keine Lust mehr. Und dann wurde halt das Video zu Renegade angekündigt von Bushido und Animus, das dritte Video. Und bevor ich da näher drauf eingehe, würde ich gerne über den Namen sprechen, weil ich das mal wieder interessant finde und weil ich es auf keiner einzigen anderen Rap-Plattform gelesen habe oder vielleicht habe ich es nicht bemerkt, dann berichtigt mich. Aber deswegen würde ich gerne einmal über Renegade sprechen. Weißt du, was Renegaten sind?
Nee, hast du rausgefunden.
Ich habe es rausgefunden. Ich kenne es, muss ich zugeben, aus irgendwie so Western-Film-Kontexten. Und auch so aus Science-Fiction-Kontexten, wo es dann hieß, okay, der ist ein Renegat und so. Also daher kannte ich das irgendwie und es hat irgendwas mit Flüchten oder so zu tun. Das hatte ich so im Hinterkopf. Aber dann habe ich es mir auf Wikipedia nochmal angeguckt und ich lese mal gekürzt etwas vor, was da steht. Der Renegat ist ursprünglich ein Abtrünniger einer Religion, heutzutage auch verallgemeinert ein Abtrünniger eines Glaubens- oder Wertesystems. Der Renegat ist von dem System, von dem er sich abgewendet hat, enttäuscht, beziehungsweise sieht sich rückblickend von ihm hintergangen, benutzt oder betrogen. Er betrachtet sich in der Regel als eine Art Widerstandskämpfer, der die herrschende Macht des Systems und die damit vorgegebenen Überzeugungssysteme ablehnt. Zum Teil leistet er in der Folge passiven oder gar aktiven Widerstand. Das ist nicht ganz uninteressant, wenn man sich die Historie der letzten Monate anguckt, die Bushido da hat. Und irgendwie habe ich gar nicht den Eindruck, dass irgendetwas von diesem Renegatentum so richtig jetzt in dem Text auftaucht. Mhm. Das war bei Ronin, das waren ja diese ehrlosen Samurai, die keinen Herren mehr hatten und umhergezogen sind, also Söldner sozusagen. Da war das auch schon so, dass es eigentlich keinen Bezug zwischen Titel und Text so richtig gab. Und ich komme so ein bisschen zum Schluss, dass jemand auf jeden Fall in dem Team, der da Knowledge hat, sich diese Titel überlegt, die in den Erklärungen ziemlich gut zu dem passen, was da die letzten Monate abgelaufen ist. Was hältst du von meiner These?
Wer könnte das sein, wenn du jetzt schon so eine These hast?
Wer genau, weiß ich nicht. Das, keine Ahnung, es kann Bushido sein, es kann auch, ich meine, Bushido heißt schon Bushido. Er hat diesen Namen sich ja irgendwann auch mal ausgewählt. Das heißt, er hatte auch immer gute Noten, glaube ich, in Geschichte, in Deutsch auf jeden Fall. In Geschichte weiß ich nicht. Aber, das ist meine Meinung. Bushido wird sich das ausgedacht haben. Aber es gibt, wie gesagt, diesen Bezug nicht zwischen Text und Titel. Und deswegen glaube ich, dass sich jemand das immer extra ausdenkt, um so ein Signal zu senden, was aber, naja, Ronin hat damals auch keiner erklärt auf irgendwelchen Hip-Hop-Plattformen. Habe ich auch nirgendwo gelesen. Gibt es nur hier exklusiv bei Schacht und Wasabi.
Geil, wie du deinen Namen gerade ausgesprochen hast, als würdest du niesen.
Absicht.
Okay. Ja, also ich finde deine Theorie relativ schlüssig, wobei ich mich dann schon frage, warum das nicht noch den einen Schritt weitergeführt wird. Und das lässt mich eigentlich darauf schließen, um deine Theorie weiterzuführen, dass sich das nicht Bushido ausdenkt, sondern jemand anderes dahinter. Und der hat da nichts mit den Texten zu tun, die wieder jemand anderes macht. Und deswegen passt es nicht ganz zusammen oder ist vielleicht gewollt so schwebend über den Dingen.
Okay, und wer soll das sein? Und wie funktioniert das? Also fragt Bushido dann, wieso heißt das Renegade?
Na, also ich meine, wenn es einen Dauerjoke bei Bushido gibt, dann, dass er sich Texte schreiben lässt und es nicht selbst macht. Und deswegen finde ich es jetzt gar nicht so.
Du meinst,
so,
er hat einen eigenen, so wie Snoop Dogg einen Blunt-Dreher hat oder einen Gibbet-Dreher, hat er einen sich Songtitel-Ausdenker?
Nee, ich glaube aber, dass hier unterschiedliche Leute, es kann ja auch einfach sein, dass die von ihm kommen, die Gedanken, aber dass dann die Texte eben von jemand anderem kommen und dann greift so ein bisschen dieser Grundsatz, viele Köche verkacken die Suppe. Wie heißt denn dieses scheiß Sprichwort, Alter?
Verkacken die Suppe finde ich am besten. Wir lassen das einfach so stehen.
Viele Köche
verkacken
die Suppe. Ein weltweit anerkanntes Sprichwort. Das glaube ich auf jeden Fall, dass da zu viele Leute mit drin sind und es deswegen kein schlüssiges Gesamtbild mehr gibt. Ich glaube hier wirklich nicht daran, dass man sich das als Strategie überlegt hat, dass diese übergeordneten Titel dann nicht in den Texten greifen, sondern ich glaube, das ist ein Missgeschick.
Okay, wir werden es eh nie wahrscheinlich erfahren, außer wenn einer, also weil es wird eventuell Leute geben, die Bushido und vielleicht auch Animus treffen zu diesem Album. Irgendeiner wird dann irgendwann mal die Frage stellen.
Jo.
Do it for me, so. Was man zu dem Song dann sagen muss, ist, in diesem Song wird erstmalig von Bushidos Seite aus, also in dieser CCN4-Phase in Songs, wird eine Karottenline gebracht und es wird eine Line gebracht, die mit dem Namen Frank White, wie er Flair im CCN-Kontext heißt, gebracht, wo es heißt dann, ich bringe dich mit dem Endreim zum, und dann heißt es Frank White, Frank weint. Also, findest du, wie findest du die Lines so? Ist es hart,
also,
ist es punchend? Ist
du,
es
du sagst ja jetzt gerade erstmalige Karottenline, man muss ja aber schon sagen, auch in dem letzten Video dann mit den orangenen, mit dem orangenen Trainingsanzug, klar, zwar von Animus,
das war aber Animus, oder?
Ja, genau. Aber trotzdem würde ich hier sagen, das ist einfach ausgelutscht. Das ist eine Angriffsfläche. Wir kommen ja gleich auch noch auf Flairs Reaktion zu sprechen, aber mir ist es zu wenig und ich glaube, dass Flair auch deutlich mehr, also man kann Flair schon intelligenter dissen, als das zu bringen. Und dass es jetzt von Bushido kommt, zu so einem späten Zeitpunkt, ich weiß nicht, da hätte ich mir, wenn er sich jetzt entscheidet aktiv, was er ja tat, dass er sagt, okay, ich gehe jetzt Flair direkt an und ich mache das und nicht Animus, dann wäre ich mit was Neuem um die Ecke gekommen und nicht mit, also, ja, Frank weint, ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht super kreativ.
Es könnte sein, eine Theorie, es könnte sein, dass es mit Absicht nicht so, also dass die Lines harmlos wirken, weil man hatte das erwartet oder gehofft, dass Flair reagiert, was er auch instant getan hat. Er hat ja innerhalb von wenigen Stunden den Song No Name released, ein kompletter Brachial-Diss gegen Bushido und seine Frau und seine Kinder. Daraufhin ist es auf jeden Fall so, dass Flair eine Unterlassungserklärung, eine Abmahnung, auf jeden Fall ein Anwaltsschreiben bekommen hat, in dem gesagt wurde, dass er diese Herabwürdigung und Aussagen über Bushidos Ehefrau und Kinder zu sein lassen hat. Flair hat das dann natürlich sofort auf Instagram ein Foto davon gemacht und wieder gepostet. Und es ist dann so, dass er auch einen Livestream gemacht hat, in dem er sich auch nochmal erklärt hat. Und da komme ich jetzt zu dieser Fantheorie zurück, warum das sein könnte, dass das so harmlos ist. Weil es scheint wohl so, dass viele Fans dann Flair vorgeworfen haben. Wieso machst du so einen brachial brutalen Track wegen zwei Lines, die harmlos sind? Und das ist Flair auf jeden Fall auf die Nüsse gegangen und er hat dann erklärt, ey, es ist keine übertriebene Reaktion von mir wegen 2, 3 harmlosen Karottenlines, sondern in ihm steckt die Wut von 15 Jahren Streit, in dem maßlos extrem viel auch zwischen den beiden passiert ist. Und er beschreibt das so, dass er sich zu dieser Zeit, also früher konnte er nicht so viel, also seine Möglichkeiten waren begrenzt, weil ja Bushido Schutz hatte und jetzt, wo das weg ist, jetzt kann er halt loslegen. Er hat dann auch noch etwas gesagt, was im Grunde ziemlich krass ist, wenn man es runter analysiert, denn er hat gesagt, das ist kein Spaß, das ist Tupac B.I.G. Level, Amerika Level, Bullen, Regierung, Staatsanwaltschaft und so weiter. Also, wenn man weiß, was mit Tupac und Biggie passiert ist, ist das natürlich, kann man nur hoffen, dass das nicht so ist und dass sich alle Parteien am Ende zusammenreißen und es nicht zu diesem Super-GAU kommt, weil was wir nicht brauchen, sind irgendwelche Hip-Hop-Toten. Das brauchen wir gar nicht.
Naja, auf jeden Fall. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob er jetzt, gut, ich meine, das ist natürlich die logische Konsequenz, dass er in so einer Härte, wenn er das vergleicht, davon spricht, wobei ich glaube, es geht jetzt erstmal einfach nur mit dieser ganzen Polizeigewalt, die auch mit drin ist, auf die wir auch noch später zu sprechen kommen, um jahrelange Demütigungen von beiden Seiten. Und da kommen wir eigentlich auch gleich schon zu der Demütigung, die du gerade angesprochen hast, und zwar Flairs No Name Track. Ich habe mir erst den Track angehört, ich fand den krass. Ich fand, dass Flair ein paar Sachen gesagt hat, wo ich mir dachte, wieso schreibt er nicht mit einem Anwalt zusammen so einen Track? Also ich meine, wir haben, also es ist, ja gut, aber Rap ist ein Business.
Nein, die Idee ist einfach geil, dass du, ja, du brauchst so einen Lawyer-Ghostwriter.
Ey, Rap ist ein Business und wenn man auf Business-Seite kommuniziert und das tut man, indem man einen Diss-Track macht, dann stehen bei großen Firmen und bei Leuten, die einen Apparat hinter sich haben, immer Anwälte dabei, die in der Kommunikation mit umformulieren, mitformulieren. Und ich glaube, dass es hier ratsam gewesen wäre, das zu machen, weil es schon auch so ein paar Zeilen gibt, wo ich finde, man hätte sich vager ausdrücken können, um nicht Stress zu bekommen. Ich vermute, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass es Stress gibt. Vor allem diese Line von Flair, wo er eben rappt, bist alleine mit den Kindern und sie sind nicht mal von dir. Also ich verstehe, dass da jetzt plötzlich Bushidos Frau und die Kinder auf den Plan gerufen werden. Flair hat ja diese beiden Anzeigen gepostet, einmal die von Bushidos Frau und dann, und das ist halt interessant, weil daran sieht man auch schon, welche Strategie die fahren. Bushido hat ja auch schon in seiner Insta-Story dann darauf entgegnet, dass es das Kind aus Anna Marias erster Ehe, dass er dieses Kind eben so annimmt, obwohl es nicht sein Sohn ist, behandelt er ihn wie seinen eigenen Sohn, was ich ein mega großes Statement finde. Und da kann man nur gewinnen, wenn man sowas sagt. Aber da Flair eben gesagt hat, deine Kinder sind nicht mal von dir, ist es auf jeden Fall erstmal eine unwahre Tatsachenbehauptung. Weil hier geht es ja nicht darum, dass man irgendwie sagen kann, das ist Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit, wo man ja schon sagen könnte, okay, das sind Grundrechte, die treten oft so in der Hierarchie vor so einfache Normen wie jetzt zum Beispiel Beleidigung. Aber wenn man eben eine Tatsache, die unwahr ist, behauptet, und das ist es ja in dem Fall, wenn Flair sagt, deine Kinder sind nicht mal von dir, ist die Mehrzahl, dann verstehe ich, dass die Anwälte von Bushido beziehungsweise von Bushidos Kindern und Frau da kommen und auch in der Argumentation haben die auch geschrieben, unsere kleinen Mandanten haben damit nichts zu tun und möchten da auch irgendwie nicht mit in die Sache reingebracht werden. Das kann ich ultra gut verstehen und es hat für mich auch, klar, man geht im Rap schon immer bei Disses, auch die Familie, die Mütter und Familien, Frauen, Töchter, Kinder an, vor allem meistens weibliche Opfer, aber hier in dem Fall ja einfach Bushidos komplette Familie und das wundert mich, dass Flair das macht, weil ich meine, Flair postet ja gerade die ganze Zeit, der hat immer noch die rechtlichen Auseinandersetzungen mit Julian Zietlow, wir erinnern uns an die Führerscheinsache, also der hat ja gerade genug zu tun, da ist einiges los in der Billy Wilder Promenade und dass er jetzt so einen Schritt geht, hätte ich irgendwie smarter gefunden, das mit einem Anwalt zu machen, vielleicht war auch ein Anwalt dabei, der ihn beraten hat und ich sehe jetzt hier eine Strategie, die man von Flair noch nicht sieht, argumentativ, wie er aus der Sache easy rauskommt, aber ich bin gespannt, wie man das rechtlich bewerten wird und ob dieser Track noch lange online bleibt.
Warte mal ganz kurz.
Ja?
Ich finde nämlich eine Sache dabei interessant, nämlich es gab mal einen sehr großen Beef Manche sagen, dass es der größte Beef der Hip-Hop-Historie waren mit den besten Diss-Tracks aller Zeiten. Das will ich hier gar nicht jetzt feststellen, ob das so ist oder nicht, aber es gab diesen Beef zwischen Nas und Jay-Z. Das war Anfang der 2000er und alle fanden es richtig geil, dazu zu hören und waren richtig gespannt auf die nächsten Diss-Tracks. Und Jay-Z hat es am Ende verzockt, indem er nämlich die Frau, also die Baby-Mama von Nas erwähnt hat und was er mit ihr auf dem Rücksitz eines Autos getan hat und so weiter und so fort. Und man hat sich später auch dafür entschuldigt, also Jay-Z bei Nas, und man hat das geklärt und es war dann in Ordnung. Aber fürs Publikum war das irgendwie so, dass die gesagt haben, Moment mal, was ist hier eigentlich los, was soll das? Mhm. Im Unterschied zu damals ist das ja heute aber so, weil du auch gerade die Frage gestellt hast, warum nimmt er die Familie überhaupt mit rein? Es ist ja so, dass im heutigen Social-Media-Zeitalter es tatsächlich Kontakte auch zwischen Flair und Bushidos Ehefrau gab. Also da wurde schon auch hin und her geschrieben, mal netter, mal unnetter. Und dementsprechend ist, glaube ich, für Flair das so, dass er sagt, ja okay, ich habe eh mit der ganzen Clique da Beef. Dann haben wir immer noch die Kinder, die ja überhaupt gar nichts dafür können. Und das ist, glaube ich, der Moment, und das ist etwas, was ich beobachtet habe, dass selbst langjährige Fans, die das im Grunde auch schon seit 20 Jahren verfolgen, dass die angefangen haben, darunter zu schreiben, okay, irgendwie ist es jetzt, der Spaß ist eigentlich weg, es ist überhaupt nicht mehr lustig und es nimmt jetzt einfach Formen an, die total kaputt sind. Das fand ich interessant zu beobachten.
Mir persönlich ging es auch so, obwohl ich harter Flair-Fan bin. Trotzdem hat es für mich schon als diese Wende mit dem Bild von Juju und Anna-Maria, also man hätte ja auch, so habe ich ganz lange argumentiert, Anna-Maria ist auch eine Person des öffentlichen Lebens. Hier geht es jetzt nicht um die, keine Ahnung, Mutter, die nie in der Öffentlichkeit sein wollte und jetzt durch sowas in die Öffentlichkeit gezogen wird, sondern Anna-Maria findet schon in der Öffentlichkeit statt, mischt sich auch ein in Beefs. Wobei da dachte ich zum ersten Mal so, hey, wieso, das ist ein unfaires Mittel, mit dem Flair spielt. Ich meine, er sagt ja, er hat es zugeschickt bekommen, aber also check deine Quellen bei sowas, ist, finde ich, ultra wichtig. Und da ging es mir schon so, dass ich plötzlich so innegehalten habe und dachte, okay, neue Qualität mit den Kindern ist jetzt tatsächlich nochmal für mich eine Grenze überschritten. Auch interessant war der Livestream von Mois, der Manuelsen zu Gast hatte. Roos war auch noch im Video und eine Horde an Männern, die sich im Livestream auf YouTube dann das Ganze reingezogen haben und eben so ein Reaction-Video dazu gemacht haben. Ich habe den Track zuerst gehört und mir dann das Reaction-Video reingezogen. Also ich fand das krass und aus den genannten Punkten gerade schon war es mir auch eine Spur zu hart. Dann habe ich aber das Reaction-Video gesehen und dachte mir so, okay, man möchte hier, also es hat für mich, obwohl harte Lines dabei waren, sah es für mich sehr affektiert aus. Ich fand es irgendwie so, mich hat das überrascht, weil zum einen haben wir da natürlich Manuelsen sitzen, der ja in jedem Video sagt, wie er seine Frau schützen will und dass er für seine Frau alles tun will. Und ich glaube, ne Manuelsen total, dass das für ihn ultra heavy ist. Er sagt ja dann auch, wenn das jemand bei ihm machen würde, dann würde er auf den schießen. Mit einem Fußball war da noch der Zusatz. Man merkt auch da, die sind ultra vorsichtig, was Aussagen angeht, für die sie irgendwie rechtlich belangt werden können. Also das hat, finde ich, auch eine andere Qualität, dass bei Beefs und bei Reactions inzwischen man rechnet damit, dass irgendwas von den Anwälten kommt und man weiß auch, dass es hier jetzt Glatteis ist, auf das man sich legen kann, wenn man irgendwie eine falsche Aussage trifft. Deswegen wiederholen die beiden auch so im Spaß sehr oft, dass sie nur flüchtige Zuhörer sind und sich hier bedeckt halten wollen. Wobei ich verstehe, dass man auf den Zug mit aufspringt. Das ist 2019 und wir sind immer noch im wahrscheinlich krassesten Deutschrap-Beef, den es jemals gab. So, jetzt auch auf Dauer und in der Härte. Aber ja, ich habe das denen nicht ganz abgekauft. Wie war so dein Feeling? Hast du das Reaction-Video gesehen?
Also ich habe nur diese eine Sequenz gesehen, wo Mois und Manuelsen vom Tisch aufstehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das genau die Line, über die wir uns auch unterhalten haben. Also dass die Aussage von Flair, dass die Kinder nicht mal von Bushido seien, kann dir nicht sagen, ob da jetzt Schauspiel bei war oder nicht. Deswegen glaube ich denen das schon, dass sie von der Line, dass sie die krass fanden. Es gibt auch noch jemanden anders, Montana Black, hat sich auch nochmal in diese Debatte eingemischt. Der ist ja eigentlich ziemlich gut mit Bushido, hat aber, weswegen er das auch immer wieder relativierend gesagt hat, also er will sich auf keine Seite stellen, aber er müsse schon sagen und zugeben, so im Grunde sagt er inhaltlich, dass er das Bushido da ein paar Schippen drauflegen muss, weil die Lines, über die wir vorhin gesprochen haben, die eben so harmlos wirkend sind, da hätte er den Diss von Flair schon krasser gefunden, so. Und der ist ja auch in dem Sinne krasser, dass er einfach viel, viel härter ist. Die Frage ist nur, oder wäre dann, ist es einfach, das ist zu hart und das andere ist zu weich. Und was will man am Ende lieber haben? Also keine Ahnung.
Ich fand, was auch noch ganz interessant war, war, dass Flair so ein bisschen die Verteidigungsstrategie umgedreht hat und diese Karottenlines selbst aufgenommen hat. Ich hatte das Gefühl, dass ja die letzten Jahre, immer wenn diese Lines kamen, er dachte, ich ignoriere das weg oder ich stelle mich da so ein bisschen drüber und red da nicht so viel drüber. Ich fand es in dem Moment total schlau. Das fand ich auch wirklich an dem Diss-Track interessant, dass er das selbst einfach aufgreift und sagt, sorry, was kommt denn da noch? Natürlich dann mit der Härte der anderen Lines, ja, passt es ja eigentlich ein bisschen zu deiner Theorie, dass es sein könnte, dass man da vielleicht von Bushidos Seite versucht hat, gar nicht auf einen Zug noch mit härteren Sachen aufzuspringen. Aber das fand ich tatsächlich, das mag ich an einem Diss-Track, wenn man so die potenziellen, also das ist ja auch das, was du so in Live-Battle-Rap-Situationen erlebst, dass die Künstler sich vorbereiten und schon gleich versuchen, in ihrem Part vorwegzunehmen, womit der andere sie dissen könnte, dass es sich dann für das Publikum so anhört, als hätte man das schon mal gehört. Und das fand ich nice, dass Flair das gemacht hat. Ansonsten, ja, also mir geht es ja ähnlich wie dir. Es ist alles ein bisschen too much und man geht so eher einen Schritt zurück, obwohl ich ja auch hier immer im Podcast sage, dass ich total Fan von Beef bin und auch von Diss-Tracks. Aber ich glaube, dass man da vielleicht gerade auch erlebt, dass es auch irgendwo da Grenzen gibt, die nicht mehr für alle so tragbar sind.
Eine Story, die ein ähnliches Level von Craziness erreicht hat, für mich zumindest, ist Capital Bra passiert in den letzten Wochen. Wir hatten hier ja schon mal darüber gesprochen, dass er in einer Insta-Story verkündet hat, dass ihn Leute erpressen würden, dass sie ihn zwingen wollen, mit Musik aufzuhören und dass sie Geld von ihm wollen und er in keinster Weise bereit ist, da etwas zu tun. Dann hat man erstmal gar nichts mehr davon gehört. Und dann gab es jetzt in der letzten Woche gab es dann Berichterstattung, zum Beispiel von der Bild-Zeitung, von hiphop.de und so weiter, in dem das aufgegriffen wurde. Wir können das so in dem Detail nicht nachprüfen, weswegen wir das hier alles jetzt im Konjunktiv ein bisschen erzählen und eigentlich auch am Ende geht es um was, also wir werden darüber reden, aber nicht spezifisch auf diesen Fall. Deswegen erzähle ich jetzt mal kurz, was da angeblich also passieren soll. Angeblich gibt es eine arabische Großfamilie und Tschetschenen, die diese Erpressung unternehmen. Und angeblich sollen sie Capital Bra in der Phase vor EGJ, vor seinem EGJ-Deal geholfen haben. Das war ja im Grunde auch die Phase, wo er von Team Kuku weggegangen ist. Team Kuku hat öffentlich heute ein Statement dazu abgegeben, in dem sie sagen, wir haben damit gar nichts zu tun. Also weder mit Familien, mit Erpressungen oder sonst irgendwas. Wir wünschen allen alles Gute so und wir haben damit nichts zu tun. Und als Capital Bra dann bei EGJ war, da konnte man ja davon ausgehen, dass er einen Rücken hat. Weil es gab ja einen Rücken für dieses Label. Und nach dem Weggang von EGJ bin ich davon ausgegangen, dass er eigentlich diesen Rücken auch noch irgendwie hat oder er müsste was Neues haben. Aber eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass er den alten Rücken hat. Und dann kam halt dieses Statement, wo er gesagt hat, ich werde erpresst. Und da habe ich ja auch die Frage gestellt, wie kann das sein? Wie kann er erpresst werden, wenn er eigentlich einen Rücken hat? Würde im Grunde bedeuten, er hat zu dem Zeitpunkt keinen gehabt. Es ist so, dass da angeblich Summen gefordert werden von 500.000 Euro, so erstmal direkt und dann zukünftigen Beteiligungen an Einnahmen und so. Wie gesagt, wir können das nicht im Detail prüfen. Das sind die Gerüchte, die in der Welt sind zurzeit. Es soll dann angeblich Verhandlungsversuche gegeben haben, wo man sich getroffen hat. Die wären aber gescheitert und daraufhin soll es zu Aussagen bei der Polizei gekommen sein, angeblich. Und das können wir, wie gesagt, nicht prüfen. Aber Capital Bra hat sich öffentlich trotzdem dazu geäußert. Er ist nämlich, im Internet ist ihm vorgeworfen worden, ein 31er zu sein. Und Capital Bra hat dann zurückgefragt, wen habe ich denn verraten? Und daraufhin hat derjenige, der ihm das vorwirft, gesagt, dich selbst, Bratan, die Polizei ist jetzt dein Team. Hast du ja auch Bushido gesagt und so kommt der Bumerang zurück. Daraufhin antwortet Capital Bra, nein, Bratan, mein Team sind immer noch die gleichen Jungs. Ich habe keinen Polizeischutz und lauf immer noch alleine rum, wo ich Bock habe. Das hat er dann auch nochmal unterstrichen mit einem Video, wo er über den Alexanderplatz geht und so.
Dieses ganze Video, wo er über den Alexanderplatz geht, hat natürlich mit der Line zu tun, wenn ich will, gehe ich spazieren am Alexanderplatz, eine Freiheit, die du als Informant nicht hast. Das ist eigentlich eine Line, die Bushido auf Leben und Tod des Kenneth Glöckler gebracht hat, dann Capital gegen Bushido gebracht hat auf So alleine und jetzt bringen das die Fans unter sein Bild, um ihm das eben vorzuwerfen. Laut der Bild-Zeitung wurde inzwischen von der Staatsanwaltschaft Berlin bestätigt, dass ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung zum Nachteil von Capital Bra läuft. Ich finde auch, dass seine Aussagen, dass er auch dieses Video zeigt, er zeigt damit ja, okay, es ist alles gut, ich kann irgendwie frei über den Alexanderplatz laufen, aber so ein konkretes Statement, ob es da gerade ein Verfahren gibt, ob da ermittelt wird, das hat er ja insofern auch nicht gebracht. Also ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Polizeischutzrücken und trotzdem dem laufenden Verfahren. Man kriegt ja nicht sofort, wenn ein Verfahren angestoßen wird, Polizeischutz. Aber es ist auf jeden Fall interessant, weil das so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, das Circle of Life ist, weil ich glaube, es ist irgendwie nur das Circle of Zusammenarbeiten mit Clans. Aber es ist halt schon einen gewissen Humor, dass diese Line, die einfach zu einer ganz anderen Zeit für eine ganz andere Person geschrieben wurde. Man muss ja schon sagen, wenn man sich das reinzieht, wie hart Bushido darauf reagiert hat, dass K1, mit dem das ja eigentlich alles erst angefangen hat, sich an die Polizei gewandt hat, wie hart ihn Capital dafür kritisiert hat und wie das die letzten Monate war und wie hart er jetzt von seinen Fans kritisiert wird. Geht es weiter oder ist jetzt Ende?
Also ich glaube, dass es für viele natürlich sehr widersprüchlich ist. Also darum ist, weil ob das jetzt stimmt oder nicht, mal dahingestellt. Es gibt dieses Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft und wie da die genauen Konstellationen sind, kann man nicht wissen. Aber dass seitdem das so publik ist, also seitdem diese Story so, dieses Gerücht so in der Welt ist, wird natürlich darüber diskutiert, ob das denn... Ja, du hast es jetzt gesagt, dass es einen gewissen Humor hat. Im Bild-Podcast haben gesagt, dass es ein Treppenwitz der Geschichte ist. Und also, ich glaube, erstmal, Capital findet es natürlich nicht sonderlich lustig. Der hat auch Familie. Das ist erstmal eine unangenehme Situation, dass der sich offensichtlich gezwungen sieht.
Nee, stopp, da muss ich kurz reingrätschen, weil die Komik liegt ja nicht in Capital Bras aktueller Situation, die natürlich überhaupt nicht komisch ist. Ich glaube, da sind sich alle drüber einig, sondern dass diese Alexanderplatz-Line über so einen langen Zeitraum für so viele von so vielen verschiedenen Menschen verwendet wurde. Darin liegt, glaube ich, so ein bisschen die Komik, weil man halt sieht, am Ende, es bietet sich wahrscheinlich einfach nicht an, so über Menschen zu urteilen, in einer Situation, in der man selbst in einer sicheren, überlegeneren Position ist. Weil immer, wenn die Menschen diese Line benutzt haben, waren die nicht in der Situation, mit der Polizei kooperieren zu müssen. Und ich glaube, wenn du selbst in so eine Situation kommst, merkst du, wie unangebracht es ist, diese Line zu bringen.
Lass uns mal einen Schritt davon weggehen in Richtung Diskussion im Grundsatz darüber. Und zwar hat sich PA Sports zu Wort gemeldet und hat über 31er gesprochen. Er hat erst erklärt, wie unsinnig eigentlich dieser Begriff benutzt wird, weil er etwas anderes bedeutet als das, wie ihn die Leute einsetzen. Und dann hat er aber noch etwas anderes geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, finde das sowas, also ne, Rücken, finde das sowas in unserem Geschäft nichts zu suchen hat, weder Schutzgeld noch Polizisten, die davor schützen sollen. Und derjenige, der Geld abdrückt, um in der Öffentlichkeit kredibil zu sein, ist für mich nicht mehr Mann als derjenige, der zur Polizei rennt, weil er das nicht mit sich machen lässt. Ich glaube, für die Kids kannst du aus dieser Nummer nur als Ehrenmann rauskommen, wenn du eine Knarre in die Hand nimmst und demjenigen sein Leben beendest. Dann bist du jedoch im Knast und alles ist vorbei. Wenn du bezahlst, verlierst du deine Ehre. Wenn du zu den Bullen gehst, deine Kredibilität. Wenn du schießt, dein Leben. Wie würdest du dich entscheiden? Jule.
Ja, klassische Lose-Lose-Situation. Ich weiß ehrlich gesagt, natürlich kann man jetzt ganz leicht sagen am Anfang, hey, hätte er das halt von Anfang an nicht gemacht, weiß ja jeder, dass du nicht mit Clans irgendwie zusammenarbeitest. Wobei ich halt glaube, dass wenn du in das Blickfeld von Menschen kommst, die irgendwie in einer Clan-Struktur stecken, dann hast du ja nicht den Erstkontakt, der super Struggle und Trouble ist, sondern ich glaube, dass das relativ schleichend passiert und dass einem das lange nicht auffällt. Und wenn du an einem gewissen Punkt, also wenn du ein junger Künstler bist, der ja auch Kontakte braucht, ich meine, das, also ich kann das jetzt nur, ich kenne es jetzt nur vom Studium, aus der Rap-Welt, aus der Arbeitswelt. Du hast immer irgendwann so als Neuling den Erstkontakt zu Menschen und musst eigentlich darauf vertrauen, dass die nichts Böses mit dir vorhaben, weil du kannst nicht von Anfang an super misstrauisch allen gegenüber sein. Man kommt nicht alleine durchs Leben. Und deswegen, ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, aber ich will auf jeden Fall aufzeigen, dass es halt mehrere Blickwinkel auf die Sache gibt. Und ich glaube, dass es sehr überheblich ist, sich hier hinzustellen und zu sagen, ja, hätten die das halt von Anfang an nicht gemacht, dann hätten die jetzt den Stress nicht. Deswegen.
Naja, ich finde es aber trotzdem wichtig, das mal zur Diskussion zu stellen und auch diesen Widerspruch auf den Punkt zu bringen, gerade von einer Person wie PA Sports, wo ich will mal sagen, diejenigen auch noch bereit sind zuzuhören, die, wenn du und ich das sagen würden, vielleicht schon den Kopf zu haben und sagen, was reden diese Eierköpfe da? Weil es für mich sehr gut auf den Punkt bringt, nämlich für diejenigen, die auf der Straße leben und dort die Gesetze kennen, ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass man nicht zur Polizei geht. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten grundsätzlich, aber ich pauschalisiere das jetzt einfach mal, ja? Das heißt, für die ist es verständlicher und eben ein No-Go. Das geht nicht. Und für die bürgerlichen Fans, ich nenne sie jetzt einfach mal so, von Capital Bra, ist natürlich theoretisch eigentlich das Gegenteil normal oder es wäre normal, dass man zur Polizei geht und dass man sich nicht mit Gangstern einlässt, auch wenn sie selber Gangster-Rap hören. Aber für sie ist das ja häufig ein Unterhaltungselement und ich bemerke das immer an der Stelle, wenn ein Straßen- oder Gangster-Rapper im Real Life dann das macht oder dafür verknackt wird oder da was passiert, wo er eigentlich immer drüber rappt, dann tauchen immer wieder diese Leute auf, die sagen, boah, oh, das hätte ich ja nie gedacht und was soll das denn und dieses und jenes, wo ich immer so denke, ja, was hast du denn gedacht, Digga? Das ist kein Schauspiel. So, es ist schon eine Form von Schauspiel mit dabei, aber es hat immer einen ernsten Anteil, bei dem man einfach vorsichtig sein muss und sich da so willenlos reinzuschmeißen und zu sagen, ja, voll geil, ich bin jetzt voll Fan von dem und weil der dann sich einen Fehltritt leistet, zu sagen, oh mein Gott, ich bin jetzt total enttäuscht. Sorry, also dann, das ist nicht realistisch. Aber wie gesagt, dieser Zwiespalt zwischen der einen Seite, für die es normal ist, nicht eigentlich was mit Gangstern zu machen und für die andere Seite, wo es darum geht, möglichst nichts mit der Polizei zu machen. Was lachst du denn jetzt?
Oh Mann, ich mag das, wenn man so merkt, dass du eigentlich Straße bist und aber so dich so gewählt ausdrückst, dass man kurzzeitig denkt, okay, ja, okay, nee, mach weiter, sorry, ich mag dich.
Du darfst das nicht weiter sagen, wo ich herkomme.
Okay.
Ich rede ja wie ein Eierkopf, das darf keiner wissen.
Okay.
Sonst lassen die mich nicht mehr in die Uni rein als Schulabbrecher, der Studenten was beibringt. Genau, aber das bringt es für mich perfekt auf den Punkt und das ist eine Frage, die sich viele Rapper stellen müssen. Auf jeden Fall finde ich, dass PA Sports hier ganz wunderbar auf den Punkt bringt, was da die beiden härtesten oder extremsten oder wichtigsten Blickwinkel drauf sind. Und die Entscheidung, ja, die muss man dann tatsächlich treffen.
Ich habe eine Nachricht bekommen von dem Marcel, die lese ich jetzt mal kurz vor. Hi Jule, ich habe eben gelesen, dass die Juice Print Ausgabe eingestellt wird. Eingabe ausgestellt wird. Oh Mann, super. Das eine wäre eine Mega-Nachricht, das andere ist halt eine traurige Nachricht. Ich lese nun schon seit meiner Schulzeit die Juice sowie viele andere Magazine wie Five und Basket. Das trifft mich irgendwie hart. Vielleicht könnt ihr ja mal in der nächsten Folge thematisieren und drüber sprechen. Man muss ja sagen, die Rumors.
Okay, nun erzähl, wie oft ich dich gebremst habe.
Ja, also ich weiß nicht, wann.
Also wir wollen schon seit Wochen darüber reden.
Genau, wir haben, nee, ich glaube schon seit, es ist inzwischen schon Monate her, dass diese Gerüchte da waren, beziehungsweise auch einzelne Leute aus dem Business schon was gesagt haben. Du hast mich.
Steiger
sich verplappert hat, unter anderem. Aber ich habe es jetzt auch schon, also jetzt ist es eigentlich, glaube ich, nur noch für Leute, die jetzt nicht so in dem Business drin sind, beziehungsweise eher einfach vielleicht die Juice lesen und das nicht so ganz haben kommen sehen, eine neue traurige Nachricht, aber wir können jetzt endlich drüber sprechen, die Juice wird eingestellt, beziehungsweise vor allem die Print-Ausgabe.
Ja.
Wie geht's dir damit, Falk?
Ich bedauere das sehr. Also es ist ja nicht nur so, dass ich sehr gerne lese und dass ich dieses Magazin mir regelmäßig gekauft habe seit Ende der 90er Jahre. Es ist ja auch so, dass ich dann irgendwann dafür schreiben durfte. Ich glaube 19 Jahre habe ich im Grunde für dieses Medium geschrieben. Und dementsprechend blutet da natürlich ein bisschen mein Herz.
Ja.
Ich sehe sehr viel Geschichten, also Leute, die Geschichten erzählen, wo sie davon sprechen, dass sie eigentlich überhaupt Hip-Hop erst über die Juice kennengelernt haben. Aber nichtsdestotrotz, mich trifft das natürlich auch schon hart so. Ich bin nicht sehr begeistert darüber. Wie geht's dir denn?
Ich habe die Nachricht vorgelesen, weil ich das so interessant fand, dass er das mit der Five und der Basket angefangen hat. Das sind auch zwei Zeitschriften, die ich immer gelesen habe. Bei der Juice ging es mir ehrlich gesagt nicht so, wobei, was mir schon immer so ging, und da, das fürchte ich jetzt auch ein bisschen, wenn die Juice so als Printausgabe weg ist. Das heißt ja auch, es ist nicht mehr so viel Manpower dahinter, dass man in der Fülle Output von der Juice bekommt. Also harte Props für die Arbeit. Es ist einfach so, dass beispielsweise OG Kimo, über den wir vorher gesprochen haben, der hat ja auch, ich glaube 2017, das Rigor Mortis Video war, ist auch über den Juice-Kanal veröffentlicht worden. Es gibt aber halt auch noch 1000 andere junge Künstler, und das muss man, finde ich, der Juice total zugute halten. Die hatten immer ein sehr, sehr gutes Gespür für Newcomer und Newcomer sofort zu porträtieren, was viele andere große Magazine nicht machen oder nicht mit diesem Feingefühl machen. Ich glaube, das kannst du auch nicht einfach adaptieren auf andere Zeitschriften und andere Magazine, Rap-Magazine. Dass die das gemacht haben, hat mir schon als Rap-Hörer immer total gut gefallen, dass du da plötzlich, wenn du einen Namen eingibst, kommt auf jeden Fall irgendwas, das vor 2 Jahren davon schon mal was in der Juice war. Und das finde ich krass. Das hatte ich jetzt nicht nur einmal. Das ging mir so oft so, dass ich dann so Erstberichte aus der Juice in der Juice gelesen habe. Und das, glaube ich, wird eine Lücke hinterlassen. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie an andere Stelle füllen kann. Die Menschen sind ja nicht weg, die hinter der Juice stehen. Die sind jetzt nur woanders. Aber ich finde es auf jeden Fall traurig, wobei es mir nicht so geht, dass ich nostalgische, also ich habe das nie abonniert. Ich fand es auch preislich, ehrlich gesagt, immer ein bisschen teuer, wobei ich auch aus der Zeit komme, wo ich eben das alles schon online umsonst irgendwie konsumiert habe. Und wenn es irgendwie so krasse Titelgeschichten oder Preisgeschichten gab, wie zum Beispiel von Jan Kawelke, gab es ja diese crazy Rap- und Depressionen-Story. Johann Vogt hat heute auch erzählt, dass er damals angefangen hat und Juice ihm eine Chance gegeben hat. Also es sind ja auch wirklich ganz viele, neben Falk Schacht natürlich, begnadete andere Journalisten, die für diese Zeitschrift geschrieben haben. Das hat man oft online gefunden. Also mir persönlich geht's so, ich bin jetzt nicht traurig, dass das nicht mehr in meinem Briefkasten liegt, weil da lag's nie. Aber über die Qualität der Nachrichten, die jetzt auf jeden Fall in der Form fehlen werden, darüber bin ich mega traurig, weil, ja, ich weiß nicht, ob das jemand anderes so erfüllen kann.
Da bin ich mir auch nicht 100% sicher. Ich meine, es hing eine Zeit lang ein bisschen in der Luft, dass man nicht so genau wusste, kann man weitermachen, wie macht man weiter. Jetzt steht fest, es wird auf jeden Fall online weitergehen mit der Juice. Und ich verstehe aber eben, dass für viele Leute, was ich vorhin gesagt habe, wenn das für sie so die Lebensgrundlage von Rap, und das war es auch eine lange Zeit, weil du das, was wir jetzt haben, ist ja totaler Luxus. Das gab es damals nicht. Da gab es ein paar Institutionen und die Juice war eine der ganz großen davon. Und deswegen war das sehr lebensbestimmt. Wenn das wegbricht, ist es traurig. Du hast gerade richtig festgestellt, da sind Generationen von Musik- und Hip-Hop-Journalisten durchgegangen in den letzten 20 Jahren. Die Juice ist mit dafür verantwortlich, dass es den Begriff Deutschrap in der Form gibt. Um nicht zu sagen, dass er von einem Mitarbeiter der Juice erfunden wurde. Aber wie die Juice jetzt auch in der Meldung bekannt gegeben haben, dass sie die letzte Druckausgabe veröffentlichen, ist die große Zeit des deutschen Hip-Hops vorbei. Und sorry, der muss jetzt sein. Das ist natürlich Quatsch, aber die große Zeit des bedruckten Papiers ist wohl offensichtlich vorbei. Und du hast gerade eine Sache beschrieben, dass dir beim Namen eingeben immer sozusagen alte Artikel auffallen von Künstlern zu einem Zeitpunkt, als sie noch niemand waren. Und das Besondere eben an so einem Heft ist, dass du ja sehr viel kaufst, was du eigentlich nicht mitkaufst.
Ja.
Also du guckst auf das Cover und das interessiert dich und du weißt, da sind 10 Stories drin, okay, aber es sind ja noch 30 andere Stories drin. Und wenn dann auf Seite 5 der Newcomer vorgestellt wird, der dich nicht interessiert und von dem du nichts weißt, aber keine Ahnung, dir gefällt die Schlagzeile und dir gefällt das Foto und dann liest du es doch durch, dann hast du den natürlich zu einem Zeitpunkt schon kennengelernt, wo er nicht 2, 3 Jahre später war. Das als Funktion ist eine von vielen Dingen, die leider mit so gedrucktem Papier und Printmedien untergeht. Also sprich, du bekommst ausschließlich nur noch das, was du eigentlich willst. Und das bedeutet, das, was du willst, von dem du nicht weißt, dass du es willst, das kriegst du nicht mehr. Da ist meine große Trauer. Das finde ich sehr schade. Plus, es ist ja nicht nur so, dass da Interviews drin waren, sondern dass auch Berichte und Stories und Hintergrundinformationen drin waren, dass du halt Artikel zur Geschichte des Country Einflusses auf Hip-Hop hattest oder, also du hast einfach da, ohne auch, dass du jetzt losgegangen bist in die Bücherei, um dir ein Geschichtsbuch zu holen, du hattest da auch einfach History mit drin. Und auch das ist wieder so ein Punkt. Ich glaube, der Großteil geht nicht los, um sich extra nochmal über die History zu informieren. Wenn es dann da ist, okay, dann nehme ich es mit. Aber all diese Effekte, das geht leider ein bisschen flöten. Das bedauere ich sehr. Schauen wir mal, wie die Digitalausgaben werden. Ich hoffe, dass man da inhaltlich tief geht und sich nicht in diesen Nussfetzen Competition mit anderen Webseiten setzt, weil das braucht keiner. Also doch, ich brauche das schon, ich nutze das auch, aber ich brauche eine Alternative noch dazu. So.
Was ja das Besondere eigentlich an der Juice ist, ist, dass da auch vor allem Menschen sind, die das irgendwie kuratieren. Das heißt, die das auswählen, was nimmt man mit rein, was sind die kleinen Sachen, die man mit reinnimmt. Und ich glaube ja, dass mit Social Media, weil es gibt ja immer zu dem Trend, in dem Fall wäre es jetzt der traurige Trend, Print ist tot, muss es ja einen Gegentrend geben und der Gegentrend ist eben online digital. Vielleicht nicht mehr in der Fülle, aber ich würde gerne anfangen, hier im Podcast ein bisschen mehr Leute zu honorieren, die eigentlich genau diese kleinen Juice-Stories, vielleicht nicht mehr so hübsch aufbereitet, aber trotzdem sehr liebevoll kuratiert, kleine Künstler auf Instagram beispielsweise vorschlagen. Sind für mich, ich weiß nicht, ob du da auch so ein paar Accounts hast, aber vielleicht könnte man das so ein bisschen anfangen, um zumindest zu versuchen, diese Lücke so ein bisschen zu schließen, weil ich finde, also ich habe auf jeden Fall so 20 Accounts von Leuten, die irgendwie in diesem Musikbusiness mitmischen, die mich immer wieder auf junge, neue Künstler bringen und nicht nur das kam letzten Freitag raus teilen. Beziehungsweise vielleicht auch das kam letzten Freitag raus, aber dann nicht nur von Leuten, die an der Chartspitze sind, sondern auch kleine Künstler, weil ich glaube nämlich grundsätzlich ist es schon so mit Instagram und Twitter und wie auch immer all diese Plattformen heißen, TikTok, ist es so, dass das natürlich eine wahnsinnige Fläche ist für junge Künstler, die jetzt nicht sofort einen Spotify-Deal haben und da sofort alles auf Spotify ballern können, sondern die einfach erstmal irgendwas irgendwo rausballern. Und ich würde gern anfangen, da mehr Menschen für euch vorzuschlagen, dass ihr vielleicht einfach diesen Accounts folgt und immer wenn die dann irgendwie kleine Künstler vorschlagen, habt ihr da noch ein bisschen was auf dem Radar, um vielleicht diese Juice-Lücke ein kleines bisschen, man kann sie eh nicht schließen, aber ein kleines bisschen zu füllen mit neuen, coolen Artists. Was sagst du dazu, Falk Schacht?
Ich habe gedacht, dass du jetzt den Account sagst.
Also, nö, das war jetzt, also das wäre so ein Arbeitstitelvorschlag. Also es wäre praktisch eine neue Kategorie wie Internetschmankerl, würde ich praktisch für die immer mal wieder einfach Leute vorschlagen, die coole Accounts haben. Das ist mir gerade spontan gekommen, als du das mit den kleinen Künstlern erzählt hast. Deswegen wird es einfach irgendwann in diesen Podcast einfließen. Ihr müsst einfach, hört einfach weiter, jede Woche, Donnerstag, 16 Uhr, Schacht und Wasabi.
Also super, ich bin gespannt, was du dann vorschlägst.
Du sollst auch mitmachen bei der Sache, weil ich bin vor allem gespannt, wo du deine neuen Musiker her hast.
Woher? Aus dem Internet? Aber ich, ja, aber der Unterschied ist, naja, ich gehe halt suchen, das ist der Unterschied. Das, was ich beschrieben habe, ich weiß, dass es das gibt, was ich nicht weiß, dass es gibt, aber ich will das. Und dementsprechend gehe ich los und es gibt hunderte von medialen Plattformen und Einzelpersonen. Also theoretisch kannst du es dir ganz simpel machen. Folg einfach den Leuten, denen ich auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram folge.
Okay, wir leben dann im digitalen Zeitalter. Es macht vielleicht schon Sinn, wenn du aus den 6000 Leuten, denen du folgst, auch deine 10 Leute rausschreibst, wo du sagst, ey, ab und zu posten die was ganz Cooles über Newcomer. Ich folge denen auch und finde es nice, was die machen. Man honoriert ja auch so ein bisschen Leute, die sich die Mühe machen, junge Künstler vorzuschlagen.
Folgt einfach mir, ich poste das ja auch.
Okay.
Also ich bin ja auch ein Filter.
Ja.
Ich meine, wir haben das beim Track der Woche, mache ich das ja auch seit Tag 1, dass ich, also heute habe ich eine Ausnahme, weil ich heute einen altbekannten Rapper pushen werde, aber normalerweise packe ich da ja auch unbekanntes Zeug rein, wo manche Leute dann fragen, ja, was soll das, den kenne ich aber nicht, ja, aber in einem Jahr.
Okay.
Naja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe auch schon Leute gepostet, für die sich auch nach 10 Jahren noch keiner interessiert hat. Das ist das Problem meines Musikgeschmacks, aber manchmal habe ich auch Treffer.
Ja. Was ist denn dein Alter? Was ist dein Track der Woche, Volkschacht?
Es ist Afrop.
Oh.
Und zwar hat er den Track Flüchtling for Life veröffentlicht, auf dem er sich sehr kritisch auseinandersetzt mit den Wutbürgern, seiner Situation, seines ganzen Lebens hier in Deutschland, was er so erlebt hat, den Alltagsrassismus. Und das, wie ich finde, in einer sehr nachvollziehbaren Weise. Es gibt auch ein Video dazu, also wen das interessiert, mal googeln und sich das reinfahren.
Super, ich habe 2 Tracks der Woche und zwar zum einen, natürlich, weil wir jetzt auch über das Album gesprochen haben und wenn man so lange über so ein Album spricht und dann aber kein Track der Woche hat, dann taucht es immer so gar nicht auf. Deswegen nehme ich von OG Kimo meinen persönlichen liebsten Track auf dem Album. Ich muss auch echt mal sagen, dass es so aufgebaut ist in einem Intro, Interlude, Mittelteil, Outro. Ich liebe das, wenn Alben so sind und auch Titel so heißen. Aber mein liebster Track ist Zinnmann, den du ja vorhin auch schon genannt hast. Find, der ist, hört ihn euch einfach an, falls ihr ihn noch nicht gehört habt. Aber wahrscheinlich, ja, ist er jetzt doch auch schon auf eurem Plan. Und dann würde ich gern noch von A zum J und Credibil Erfolg nehmen. Oh, es ist ja kein Geheimnis in diesem Podcast, dass ich heftigster A zum J-Fan bin. Und ich habe ihn auch letzte Woche gefragt, wann da endlich was Eigenes von ihm, also mehr noch Solo-Shit kommt. Also er meint, es dauert noch ein bisschen, aber bis dahin kann man auf jeden Fall mit diesem Track sich so ein bisschen die Zeit überbrücken, weil das wirklich einfach ein nicer Track ist und Credibil auch. Ich finde die beiden in der Kombi total krass. Ich finde, es ist nicht der stärkste. Also es ist jetzt nicht so, dass man den Track in den Himmel loben muss. Ich finde, da geht noch mehr, aber wahrscheinlich ist es auch so, weil ich jetzt einfach schon sehr lange auf A zum J-Tracks warte und nachdem er letztes Jahr so ein crazy Output-Jahr hatte, ist man dann verwöhnt und wenn dann eine Weile nichts kommt, dann denkt man sich so, Mano, bring mal was. Ja.
Siehste, für A zum J zum Beispiel musste ich mich auch schlagen lassen. Der ist ja aufgetaucht mit ein paar Rappern, unter anderem auch Crow, aber das war gerade noch so eine Aufstiegsphase und da habe ich gesagt, ey, hier, das ist eine neue geile Generation. Ich habe sie die neue Reim-Generation genannt, aber das sagt es nicht weiter, weil das darf keiner mehr benutzen. Und dann bin ich erstmal schön gegrillt worden von der Szene, vor allem von Hadi Eldor und Basti von Trailer Park, die mich komplett dafür gegrillt haben, was die Scheiße soll und das geht gar nicht und bla bla bla. Und jetzt bist du Fan von A zum J. Also ich habe nicht alles falsch gemacht. Und ich glaube, Hadi und Basti würden auch heute das so nicht wiederholen. Na, weiß ich nicht, vielleicht doch.
Ich glaube eher schon.
Ja, trotzdem Grüße raus.
Okay, Falk, habt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche, Donnerstag, 16 Uhr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Folgt uns auf YouTube. Ihr könnt uns auf Spotify abonnieren, ihr könnt die Glocke drücken, um den Glockenbeat zu erhalten und keine Folge zu verpassen. Ihr könnt in die Kommentare auf YouTube gehen, diskutieren, schreibt uns auf den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns.
Macht's gut. Ciao.
Puls.